Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Und ich bin Mandy Schielke. Willkommen. Bevor es so richtig winterlich und vielleicht auch weihnachtlich wird in unseren vier Wänden, wollen wir uns hier nochmal ausgiebig dem Saubermachen und Putzen widmen. Wie befreiend, erholsam oder sogar philosophisch der Umgang mit Schmutz und Staub sein kann, erfahren Sie bei uns.
Das Bad putzen, die Küche wischen.
Putzen, auf bestimmte Weise reinigen, säubern.
Ein bisschen Hausfrau, ein bisschen Düfte biete.
Die Hausfrau, die mit der Schürze sich um die Familie kümmert. Im Wesentlichen auch vor allen Dingen als Arbeitsschürze.
Dieser Kugelschreiber.
Ja, ich arbeite in der Wäscherei. Ja, in den Taschen finden wir nach wie vor mitunter sehr, sehr schöne Kugelschreiber.
Stop. Willkommen im Staubarchiv.
Es geht ja eigentlich in dieser ganzen Staubgeschichte auch darum, was verstaubt, was wird restauriert.
Dadurch, dass wir vielleicht von zu Hause nicht wirklich die besten Putztipps bekommen haben, suchen wir im Internet nach den einfachsten Lösungen, um einzelne Putzprobleme so schnell wie möglich lösen zu können.
Ein Thema, vier Facetten. Die Welt des Putzens beschäftigt uns. Das Comeback der Schürze wird eine Rolle spielen. Und wir sprechen mit der Putzfluencerin Mara Sweiler über Putzhacks und darüber, warum digitale Putzdates dazu motivieren können, zu Hause mal wieder richtig Klarschiff zu machen. Für die meisten Menschen ist Staub ein frustrierender Anblick, erinnert er uns doch an die nie endende Arbeit des Staubwischens und Saugens. Für Allergiker kann er sogar bedrohlich sein. Staub beherrschen oder sogar eliminieren zu wollen, ist dabei absolut sinnlos. 6,2 Milligramm pro Quadratmeter fallen im Durchschnitt in einer deutschen Wohnung jeden Tag neu an. Vielleicht auch deshalb ist Staub für Wolfgang Stöcker Dreh- und Angelpunkt seiner künstlerischen Arbeit. Er sammelt und archiviert ihn im Internationalen Staubarchiv in Köln. Eran Önsüz hat Wolfgang Stöcker in Köln besucht und jetzt darf ich mit ihr sprechen. Hallo Eran.
Hallo.
Eran, du hast ein interessantes Geräusch mitgebracht. Das klingt nicht nach einem klassischen Staubsauger. Also was hören wir da genau?
Ja, wir hören Wolfgang Stöcker, der hier gerade seine typische Handbewegung ausführt. Geschickt schiebt er jetzt mit einem Pinsel Staub, Spinnweben und Steinchen auf eine zusammengefaltete Postkarte.
Boah, so 200-300 Gramm Staub könnte ich hier entnehmen.
Das klingt ja sehr ergiebig, wie in einer großen Halle, hört er sich an. Also sammelte er grob statt Feinstaub.
Ja, Staub ist ja ein ziemlich weiter Begriff und die Naturwissenschaftler, die würden natürlich von Partikeln und Gestein reden. Bei den Biologen zählen auch Spinnweben, Haar, Hautreste und auch DNA dazu. Aber am Ende ist die Größe entscheidend und Staub sind ja immer kleinste Partikel, Hundertstel Millimeter groß. Und Wolfgang Stöcker kratzt auch sogar leicht mit seinem Pinsel am Mauerwerk, um an den begehrten Staub zu kommen.
Ich bin mir schon bewusst, dass ich eigentlich ein Stück Bauwerk mitnehme. Das hat auch was Subversives natürlich.
Oh ja, also so hallend, wie das da klingt, glaubt man ja, er ist irgendwie in Hogwarts unterwegs. Wo seid ihr denn da genau? Wo findet der Künstler den Staub, den er benötigt? Und hat er dann eigentlich bestimmte Auswahlkriterien?
Ja klar, jeder Staub kommt ihm natürlich nicht in die Tüte. Der Fundort entscheidet, ob der Staub für Stöcker bedeutend ist. Und er hat sogar 6 Kategorien aufgestellt, denn in Stöckers Kosmos gibt es sakralen Staub, politischen Staub, Kulturstaub, musikalischen Staub und Naturraumstaub. Und wir sind jetzt am Kölner Neumarkt an der St. Apostelnkirche und hier fällt eindeutig sakraler Staub an.
Es geht ja eigentlich in dieser ganzen Staubgeschichte auch darum, was verstaubt, was wird restauriert, also was kann weg, was bleibt.
Ich sehe im Dämmerlicht sowieso gar keinen Staub, alles erscheint blitzblank sauber, aber Stöcker, der weiß immer, wo er suchen muss.
Man hält es sauber, aber in den Ritzen findet man den Staub. Der ist immer anwesend und der ist so ein kleiner, chaotischer Geselle, so ein lachender Kobold, könnte man sagen.
Ja, interessant. Wenn ich da jetzt so ihm folge in so einer Kirche, da sehe ich den Staub quasi direkt vor mir, wie er so durch die Luft wabert. Also diese kleinen Körnchen, die irgendwie so rumfliegen, wenn irgendwie Licht durch so ein Seitenfenster kommt, bin ich sofort dabei. Staub als anarchischer und unkontrollierbarer Faktor, sagt er. Ist das was ihn wirklich anzieht?
Ja, denn Staub kann man nicht kontrollieren. Der ist einfach da. Staub ist ja auch ein Material für die Ewigkeit, das sich zwar ständig verändert, transformiert, aber schon immer da war und immer da sein wird. Also auf den Staub ist Verlass.
Was mich wundert, kann man aus einer Kirche einfach überall Staub und Dreck mitnehmen, wenn man möchte? Schreitet da niemand ein? Das ist doch bestimmt ganz schön merkwürdig, wenn da jemand irgendwie so ein bisschen was einsammelt und gar nicht zum Haus gehört.
Ja, wir hatten tatsächlich Glück und sonst schreibt Stöcker natürlich die Orte und Institutionen vorher an und bittet natürlich ganz förmlich auch um Erlaubnis.
Ich löse im besten Fall einen Verwaltungsvorgang aus. Das ist auch so ein Teil der Arbeit. Wenn ich Antwortschreiben kriege, sind die manchmal sehr, sehr schön. Wobei die Kirche in der Regel immer Verständnis hat. Die finden das oft auch wirklich gut, weil dieser Memento Mori-Gedanke und dieser Staubgedanke, das ist ja ureigenstes Territorium.
Also Asche zu Asche, Staub zu Staub, meint er das?
Ja, genau. Wir sind ja aus Staub geschaffen und werden wieder zu Staub. Dieser Glaube ist ja auch in vielen Religionen verankert. Also alles Stoffliche wandelt sich, verfällt und es entsteht etwas Neues. Und so ist der Staub auch Sinnbild natürlich für den ewigen Kreislauf.
Ja, ganz philosophisch hier in der Echtzeit heute. Was passiert jetzt mit dem Plastikbeutelchen Sakralstaub, was er da eingesammelt hat?
Ja, Stöcker befestigt es auf einer gelben Karteikarte, versieht es mit der Uhrzeit und einem Foto des Ortes und dann wird die Staubprobe mit amtlichem Stempel und laufender Nummer archiviert. Ja, und besonders schön war für mich, dass ich mir unsere Staubaktion nachher auch im Staubarchiv ansehen konnte. Die wurde nämlich zu sakraler Staub Nummer 243 und Stöcker hat auch vermerkt, dass ich bei der Entnahme dabei war und dass später bei der Archivierung zu Hause die Frösche im Garten quakten. Also er stellt gerne skurrile Zusammenhänge dar, Bedeutendes und scheinbar Unbedeutendes, Erhabenes und Hässliches. Er beschreibt es als kleine und große Welt, die wie ein Zahnrad ineinander greifen.
Ja, Wolfgang Stöcker betreibt ja das internationale Staubarchiv und es ist vermutlich auch das einzige. Ist das Archiv denn so imposant wie der Name und so wie er auch spricht?
Nein, gar nicht. Es ist beheimatet in Stöckers kleinem, urigen, über 100 Jahre alten Reihenhäuschen in Köln-Bickendorf.
Hallo, hereinspaziert.
Und Stöckers Büro ist voll mit Büchern, Objekten und dem Staubarchiv, enthalten in etwa 20 Aktenordnern mit rund 600 Proben aus aller Welt.
Könntest du mir mal deine Sammlung zeigen?
Ja, ich kann das machen.
Jede Staubprobe, die Stöcker in über 20 Jahren gesammelt hat, ist für ihn natürlich bedeutend und steckt voller Anekdoten. Er besitzt ja auch Proben aus Weinkellern und Brauhäusern, kulinarischer Staub, Staub aus alten Cellokästen oder vom Grab Strawinskys, musikalischer Staub und sogar Staub aus der verbotenen Stadt in China, politischer Staub.
Über die Masse dieser Aktionen entwickelt sich ja so eine Art indirektes Tagebuch. Und Staub hat auch was mit Vergänglichkeit zu tun. Und wenn ich meine eigene Lebenszeit mit sowas ja verbringe, kann ich das Verrinnen meiner Zeit dokumentieren. Und das finde ich fast schon poetisch.
Rührend, wie ja inbrünstig er mit seiner Sache da verbunden ist. Jetzt habe ich diese vielen Stäuber aus der ganzen Welt von unterschiedlichen Orten. Wie sehen sie denn aus? Bestimmt nicht alle gleich, oder?
Tatsächlich gibt es auch wirklich große Unterschiede. Ich war auch überrascht. Manche Staubproben sehen aus wie kleine dunkle Hasenköttel. Unser Kirchenstaub war eher hell und bröselig. Und Stöcker arbeitet ja auch oft mit Makroaufnahmen seiner Staubfunde. Und in der Vergrößerung und Abstraktion entstehen auch sehr ästhetische Fotografien.
Hat er den Staub, den er eingesammelt hat, auch mal unter das Mikroskop gelegt?
Ja, das hat er mit Wissenschaftlern sogar. Untersuchte er den Staub aus dem Kölner Dom unter dem Raster-Elektronenmikroskop. Und es stellte sich tatsächlich heraus, dass dieser sogar fossile Partikel aus dem Urmeer in der Sahara enthält. Und so trägt tatsächlich jedes Staubkorn die Erinnerung an das Universum in sich. Und der Kölner Dom ist also sowas, kann man sagen, wie ein großer Staubfänger.
Jetzt ist Wolfgang Stöcker ja auch Künstler. Was macht er denn mit diesem irgendwie ja auch tollen Material Staub, wie wir jetzt erfahren haben? Archiviert er das nur oder verarbeitet er es auch weiter? Und wenn ja, wie?
Ja, Stöcker gießt Staub und Partikel von besonderen Orten in Plastiken aus Wachs ein. Das sind sogenannte Staubschreine.
durch das lange Stehen hier ist er ja selber schon leicht eingestaubt. Und in diesem Wachs, das erinnert immer so an, ja, so antike Monumente oder Grabmonumente.
Ja, und die Staubkunstwerke, die werden dann auch ausgestellt, zum Beispiel im Deutschen Hygienemuseum in Dresden.
Staub, haben wir gelernt, ist also ein ergiebiger Ausgangspunkt für Kunstaktionen. Ist das Archiv jemals voll?
Nein, das wird es nie sein, denn Staub kann man nie genug haben, findet Wolfgang Stöcker.
Und der Staub so als dieser Zeiger, der immer da ist und sagt, Leute, es endet so mit euren Bauwerken, mit euch selber, mit euren Ideen. Es wird alles zerbröseln und dann geht's wieder neu los.
Die Philosophie des Staubs, Eren Önsüz, hat für uns mal ganz genau und gleichzeitig ganz anders in Schmuddelecken geschaut. Vielen Dank dafür.
Danke auch.
Hier geht's ums Putzen und Reinemachen. Eine Tätigkeit, bei der man wunderbar Radio oder Podcasts hören kann. Wie schön es ist, wenn alles aufgeräumt und sauber ist, wissen und schätzen viele Menschen. Die große Herausforderung, der Weg dorthin. Wie wir unsere Wohnungen in den Griff bekommen und warum das überhaupt wichtig ist, kann uns Mara Sweiler erklären. Sie ist erfolgreiche Putzfluencerin und hat ein Buch geschrieben mit den besten Putzhacks für ein ordentliches Zuhause. Hallo Mara Sweiler.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Frau Sweiler, haben Sie heute noch einen Putzauftrag in Ihrem Haushalt auf der To-Do-Liste?
Tatsächlich nicht in meinem, sondern bei einem Freund, der gerade umgezogen ist. Und da steht einiges an. Die Küche wurde komplett rausgerissen und der Boden sieht nicht so gut aus. Das heißt, da muss erstmal gesaugt werden, gewischt werden, der ganze Staub von den Fenstern entfernt werden.
Okay, na gut, das wird auch noch einige Zeit in Anspruch nehmen, vermute ich. Beim Thema Putzen hört nicht jeder gerne zu. Sie sagen aber, es lohnt sich, sich damit zu beschäftigen. Ordnung ist der Schlüssel zu einem leichteren Leben, schreiben Sie in Ihrem Buch. Ordnung ist das halbe Leben, ist ein Spruch, den ich als Heranwachsende sehr häufig hören musste. Ist also was dran?
Auf jeden Fall. Also ich habe früher Putzen auch wirklich nicht gerne gemacht, weil es natürlich immer mit Pflicht verbunden war, wenn die Mutter irgendwie meinte, so räum jetzt mal dein Zimmer auf. Aber als ich mich dann wirklich damit befasst habe, was Putzen und Aufräumen eigentlich auch mit meinem Kopf machen kann, habe ich gemerkt, okay, da ist viel mehr noch hinter.
Und was meinen Sie mit Schlüssel zu einem leichteren Leben?
Also ich bin selber von Natur aus eher chaotisch. Das heißt, ich verlege sehr oft Sachen, sei es mein Schlüssel, Portemonnaie, Handy oder irgendwelche anderen wichtigen Sachen. Und wenn ich wirklich so eine Grundordnung in meiner Wohnung habe, weiß ich, okay, ich weiß eigentlich genau, wo was ist, wenn alles zurück auf den richtigen Platz kommt und ich muss weniger Zeit investieren, um die Sachen zu suchen.
Mhm. Ja, das eine ist die Ordnung. Das ist sozusagen vorausgesetzt, dass man dann anfängt zu putzen, weil wenn überall was rumliegt, kann man ja eigentlich auch nicht sinnvoll putzen. Ich kann mich daran erinnern, dass bei uns immer am Samstagmorgen sauber gemacht wurde. Ich war dabei fürs Staubwischen in meinem Zimmer zuständig. Heute ziehen viele aus, ohne jemals geputzt zu haben. Wie war das denn bei Ihnen, Frau Sweiler?
Ich weiß, dass ich früher immer mein Zimmer aufräumen musste. Das war Voraussetzung. Und irgendwann habe ich dann auch wirklich bei meiner Mutter jeden Freitag mithelfen dürfen. Also ich weiß, dass es bei mir freiwillig war und meine Mutter das gerne allein gemacht hat. Aber wenn ich dann irgendwie eine spezifische Aufgabe bekommen habe, durfte ich mich dann darum kümmern. Und das war immer ein sehr großes Highlight für mich.
Mhm. Das heißt, Ihre Mutter hat gern geputzt. Wissen Sie warum?
Ich glaube einfach, dass sie das Gefühl mag, diesen Vorher-Nachher-Effekt zu haben, zu wissen, okay, gerade konzentriere ich mich nur auf eine einzige Sache, alles andere kann warten und ich kümmere mich quasi gerade darum, die Fenster zu reinigen und mehr nicht.
In den sozialen Medien wimmelt es ja von Putzfluencern, so kann man es sagen. Putztipps sind mitunter so beliebt wie Mode oder Styling. Was ist denn da los, Frau Sweiler? Ist Putzen in Ihrer Generation wieder ein Thema oder schauen die Menschen nur gern zu, wie jemand anderes putzt und machen es gar nicht selbst, so wie das auch bei Kochinhalten mitunter der Fall ist?
Ich glaube, es gibt da zwei Richtungen. Einmal natürlich, dass es irgendwie sehr angenehm ist, jemanden beim Putzen zuzugucken. Man fühlt sich irgendwie produktiv, ohne dass man selber aufstehen muss. Man kann einfach jemanden dabei zuschauen. Und dadurch, dass wir vielleicht von zu Hause nicht wirklich die besten Putztipps bekommen haben, suchen wir im Internet nach den einfachsten Lösungen, nach den einfachsten Wegen, um einzelne Putzprobleme so schnell wie möglich lösen zu können.
Also das heißt, viele Menschen wissen vielleicht auch gar nicht mehr, wie man so richtig putzt. Was sind denn da die Knackpunkte, an denen viele scheitern?
Auf jeden Fall Kalk in der Dusche. Da bekomme ich immer wieder Fragen, wie man denn diese typischen Probleme wie Kalk lösen kann oder auch den Backofen, wie man den Backofen wieder sauber bekommt oder auch einfach diese Grundregeln. Also ich merke einfach, dass viele noch nicht mal wissen, okay, wofür brauche ich jetzt was? Wofür brauche ich Spülmittel?
Es geht also auch um die richtigen Putzmittel, also die im Haus zu haben und überhaupt zu wissen, dass es die gibt oder wie kann ich das verstehen?
Es gibt ja in der Drogerie 1000 verschiedene Putzmittel und man ist einfach absolut überfordert von der Auswahl. Früher gab es vielleicht, weiß ich nicht, die Hälfte oder noch viel weniger, weswegen einfach viele super überfordert sind, das richtige Putzmittel auszusuchen. Und da versuche ich irgendwie zu zeigen, okay, das braucht man dafür, um so einen kleinen Leitfaden zu geben.
Kommen wir mal zur Praxis. Deutschland putzt im internationalen Vergleich mittelgründlich, im Schnitt 3 Stunden und 20 Minuten pro Woche. Reicht das?
Auf jeden Fall. Also ich bin ein sehr großer Fan von weniger als mehr und lieber täglich so ein paar Aufgaben machen, als irgendwie einen kompletten Tag zu opfern, um alles aufzuräumen. Aber wenn man so ein paar Routinen hat, dann wird es auch gar nicht so dreckig und man kann den Schmutz in weniger Zeit entfernen. Also 3,5 Stunden, würde ich sagen, passen da auf jeden Fall.
Routine, das ist auch eines der Zauberworte in Ihrem Buch. Warum, Frau Sweiler, ist denn Routine so wichtig, wenn man den Haushalt im Griff bekommen will?
Also wir haben ja in unserem Alltag generell schon so viel zu tun mit Arbeit, Hobbys, ein soziales Umfeld pflegen. Da brauchen wir uns nicht noch Gedanken, um Putzen zu machen. Und wenn man dann Routinen hat, also feste Gewohnheiten, die man einfach ohne darüber nachzudenken abhaken kann, kann man die Energie für wesentlich wichtigere Sachen nutzen.
Was meinen Sie da? Also direkt nach dem Duschen schon mal alles irgendwie wieder trocken wischen und wenn man was gekocht hat, gleich den Herd wieder sauber machen, sowas in der Art?
Genau, beispielsweise beim Kochen, das ist so der wichtigste Teil meiner Meinung nach, weil beim Kochen einfach so viel Dreck anfallen kann, wenn man da nicht die gute Routine etabliert hat. Beispielsweise, wenn gerade die Nudeln kochen, schon mal was wegräumen oder einmal kurz über die Oberflächen wischen, vielleicht gerade die Spülmaschine ausräumen, anstatt am Handy zu sein. Einfach so kleine Gewohnheiten mit anderen bereits bestehenden Gewohnheiten verknüpfen.
Wirklich Spaß macht Putzen ja tatsächlich nur einer Minderheit von 15%, habe ich in einer Studie gelesen. Sie haben ganz viele Ideen, wie man sich motivieren kann, um sozusagen den inneren Schweinehund zu überwinden. Erzählen Sie mal.
Also mein allererster Tipp ist, Putzen, wenn man es wirklich gar nicht mag, mit irgendetwas Positivem verbinden, wie beispielsweise einen Podcast hören oder eine Serie. Und irgendwann habe ich herausgefunden, dass wenn ich beispielsweise meinen Podcast anmache, den ich jeden Mittwoch höre, ich direkt schon diese kleine innere Motivation habe, okay, jetzt möchte ich irgendwas im Haushalt machen, jetzt möchte ich irgendwas Produktives machen. Und so hat man dann quasi auch schon die Gewohnheit, sobald ich den Podcast höre, fange ich an zu putzen. Oder natürlich einfach klassisch Musik hören, vielleicht auch mit einer Freundin telefonieren, das mache ich auch sehr gerne, einfach per Video anruft und sagen, okay, ich wollte gerade mal das Wohnzimmer sortieren, sie wollte vielleicht das Badezimmer putzen und dann haben wir beide quasi eine Aufgabe in der Zeit und können uns auch gegenseitig daran erinnern, okay, jetzt mach mal weiter und so motiviert man sich gegenseitig und hat keine Ausrede.
Okay, guter Tipp, ein Putzdate. Und wenn man sich jetzt richtig Mühe gibt mit dem Putzen, wann ist es aus Ihrer Sicht dann auch mal genug, wenn alles blitzeblank ist und man vom Fußboden essen kann oder muss es gar nicht so intensiv praktiziert werden?
Also ich bin ein sehr großer Fan von 80% fertig und das reicht dann auch. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall irgendwie zu sehr stressen, dass der Boden jetzt perfekt glänzt und wir vom Fußboden essen dürfen. Wir müssen auch immer noch nebenbei leben und Putzen sollte uns einfach nur helfen, den Alltag ein bisschen einfacher zu machen, aber jetzt nicht irgendwie einschränken, dass man fast schon Termine absagt, damit man noch fertig putzen kann.
Mara Sweiler war das und ihre besten Putzhacks können Sie nachlesen in ihrem Buch Haushalt 101 oder ihr direkt beim Putzen zuschauen auf Instagram, TikTok oder YouTube. Frau Sweiler, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Dankeschön.
Wir haben jetzt schon von sakralem Staub gehört und Motivation selbst loszulegen, haben wir uns bei der Putzfluencerin Mara Sweiler abgeholt. Und gleich kommt noch ein Profi zu Wort, eine Frau, die jede Menge Erfahrung hat. Gudrun Behrendt arbeitet seit Jahrzehnten in einer Wäscherei in Thüringen. Ein harter Job, 8 Stunden im Stehen. Sie sortiert vor und bringt Schmutzwäsche auf den Weg. Was sie aus Kitteln und Hosentaschen zutage fördert, hat sie schon vor einiger Zeit meinem Kollegen Matthias Dell erzählt.
Ja, ich bin die Gudrun Behrendt, bin aus Neustadt und arbeite in der Wäscherei. In der Produktion. Produktion ist, die Wäsche zu bearbeiten. Eine Flachwäsche. Flachwäsche heißt zum Beispiel Bettwäsche, Berufsbekleidung. Ja, das ist eigentlich das, was wir machen. Kliniken, das sind nur Kliniken. Und Heime halt. Ich sortiere nur die Wäsche im Waschhaus. Ich bin im Schmutzbereich und in der Halle, das ist der saubere Bereich. Ich meine, wir haben auch dreckige Wäsche, aber es ist manchmal nicht schön. Ja, in den Taschen, na gut, ich sage jetzt immer das, was man noch vertragen kann. Von Bonbons über Kaugummis, Teebeutel, da ist auch Zeltstoff, finden wir sehr viel drin, da Papiertaschentücher, das sind noch die harmlosesten Dinge. Und da waren auch schon Eheringe drin und Schlüssel und das wird alles abgegeben. Ganz früher, das war ein Pfund, 900 D-Mark. Das kann man nicht behalten, sowas. Ja, und da haben wir das alles eingesammelt und in der Zeit kam ein Anruf rein. Ein Opa hat leider im Kopfkissen das Geld, seine Rente drin gehabt, ob wir das wieder gefunden haben. Ja, das haben wir eingesammelt, ist ganz logisch und das haben wir auch hingeschickt und der Obi hat sich dann auch bedankt in Form eines Pralins und da freut man sich dort. Also Kugelschreiber finden wir nach wie vor. Mit den Kugelschreibern habe ich damals angefangen, da war ich aber drinnen in der Halle. Und irgendwie bin ich da mal drauf gekommen, oh, hier hast du mal ein paar Kugelschreiber und ich mache sehr viel Kreuzworträtsel. Und so fing das eigentlich an. Das könnte so 98 gewesen sein, denn damals war ich gespannt, was sie raushauen hier zum Jahrhundert. Aber da war nichts Weltbewegendes jetzt im Jahr 2000. Es gibt mitunter sehr, sehr schöne Kugelschreiber. Also ich habe nicht jeden genommen. Sie mussten dann schon was haben. Sie mussten eine ordentliche Schrift haben, wie Werbung und so. Oder da war ein Kugelschreiber, da konnte ich rausziehen, wie ein Rollo. Und das war für die Eiswerbung. Fand ich cool. Ich habe auch tierisch aufgepasst, dass ich keinen doppelt habe. Das wurde ja immer mehr. Ich hatte damals immer 50 Stück mit dem Gummi gemacht und in den Karton rein. Das war nun immer mehr und mehr. Und da musste ich mir ja nun was einfallen lassen. So, und da habe ich gesagt, gut, und dann kommst du an die Wand. Na, ich habe von so einem Schreibblock hinten den Deckel genommen und in 1 Zentimeter breiten Streifen geschnitten, quer. Und dann habe ich die draufgesteckt. Und dann habe ich die Hymundrie mit Reißzwecken festgemacht und habe dann 20 draufgesteckt. Muss natürlich da, wie sagt man hier, da Kleber. Das musste dran sein und dann habe ich die dann so an die Wand gemacht. Am Anfang wild durcheinander und dann habe ich versucht, ein System reinzubringen. Nach Farben habe ich nicht sortiert. Und Raritäten sind bei mir in die Extra-Box gekommen. Und so war ein ganzes Zimmer tapeziert mit 4000 Stück. Genau 4000. Ich habe bei 4000 aufgehört. Und mir hat das dann auch gefallen. Mir hat das dann auch die Ruhe gegeben. Und mir haben auch viele geschenkt. Also wenn sie mir Freude machen wollten, Kugelschreiber. Da bin ich dann manchmal so in den Zimmer gewesen. Das war eigentlich mein Ruhezimmer. Da habe ich so durchgeguckt und geträumt. Und dadurch habe ich dann immer die Doppelten dann rausgezogen. Ich konnte dann auch bei vielen sagen, von wem ich sie habe und wo sie herkam. Und das dachte schon einem frei. Bis 2015. Und da hatte ich es noch ein Jahr und dann habe ich es langsam abgemacht. Na, da ist damals meine allerbeste Freundin verstorben. Und die hat immer gesagt, mach doch das Zimmer mal frei. Und das war dann der Anlass, wo ich gesagt habe, gut, ich tue sie erst einmal runter und habe sie in Beuteln rein. Das hat mir dann schon irgendwo leid getan. Und dann habe ich gedacht, na, zum Weghauen ist es mir zu schade. Da war die Zeit mir zu wertvoll. Und da hatte ich Gott sei Dank noch eine Kollegin, die hat ebenfalls Kugelschreiber gesammelt. Und das war immer dann wie ein kleiner Machtkampf. Also 5000 müssen das schon irgendwie unter Mann. Und die sind dann auch alle gut untergekommen, denke ich.
Gudrun Behrendt arbeitet mit fremder Wäsche, findet und sammelt Kugelschreiber. Eine tolle Geschichte, die Matthias Delder für uns gefunden hat, finde ich. Das Reine machen und Putzen ist unser Thema hier in der Echtzeit. Staub wertschätzen, Lust aufs Reine machen entfachen und das Glück, wenn man in fremder Wäsche Schätze findet. Hatten wir alles schon. Jetzt geht's um das richtige Outfit für den unbezahlten Job im Haushalt. Das Social-Media-Phänomen Tradwife lässt sich dabei leider nicht ignorieren. Und obwohl die traditionellen Ehefrauen, die sich als Tradwives auf Social-Media-Kanälen mit mitunter kostspieliger Garderobe inszenieren, selten Schürzen tragen, knöpfen sich Modemenschen ausgerechnet dieses Teil wieder vor. Matthias Finger weiß mehr.
Traditionelle Ehefrauen lieben Schürzen. Sie sind wie Hausuniformen. Wenn wir sie anziehen, wird es ernst. Dann kochen wir und bringen das Haus auf Vordermann. Unsere schicken Klamotten, die wir dabei tragen, schützt eine Schürze.
Schwärmt Esti Williams, US-amerikanische Tradwife auf TikTok. Sie kocht aber nicht hinter verschlossenen Türen wie die Hausfrau der 50er Jahre, sondern vor hunderttausenden Followern in einer knallroten Schürze mit Rüschen. Schick, aber auf keinen Fall aufreizend oder gar sexy. Vielen Tradwives ist wichtig,
sich auch nicht so zu kleiden, als wäre man irgendwie auf Spaß aus, sondern eben als Ehefrau mütterlich. Und dann tragen sie halt Kleider, was man so ein bisschen vielleicht auch mit so angelikalen Christen oder so Sekten teilweise in den USA verbindet, ne? So Siedlerinnen, so geblümte Kleider.
Beobachtet Diana Weiß, Professorin für Modejournalismus. Die deutsche Tradwife Carolina Tolstick hingegen putzt ihr Apartment auf Mallorca in wertigen Blusen und Shorts. Typ Barbie-Puppe mit perfekt lackierten Fingernägeln. Dezent zeigt sie Bein, ohne prollig zu wirken. Quiet Luxury, der Oberschicht nachempfunden.
Zuerst mache ich mich hübsch für ihn, räume die Wohnung auf und bereite ihm schon mal das Frühstück zu.
Ihr Omelette sieht wirklich gut aus.
Und ja, dann geht's eigentlich auch schon weiter mit ganz alltäglichen Haushaltsaufgaben.
Und wirbelt im Kleidchen mit einem Staubwedel übers Sofa.
Und dann ist meistens auch schon Mittagszeit, also bereite ich ihm das Mittagessen zu.
Die modische Schnittmenge der Tradwives, zurückhaltende Ästhetik, klassisch elegant, ihr Weltbild reaktionär, manchmal auch rechts. Trotzdem sprechen sie viele junge Frauen an mit ihrem Style. In Krisenzeiten wird die Mode ohnehin oft konservativer. Die Modesoziologin Melanie Haller sieht das mit Sorge.
Was wir dabei sehr vergessen ist, dass diese sehr konservativen Tradwives eine Menge Geld damit verdienen, diese Bilder zu transportieren, bestimmte Formen von Polarisierung herzustellen und genau das auch zu machen, zu provozieren und zu sagen, nur wenn du dein Hemd zuknöpfst, bist du die sittsame Frau und dann auch ganz viel gesellschaftlich spaltet.
Und das deutsch-südafrikanische Model Nara Smith steht gern im glamourösen Abendkleid in der Küche, als sei sie ihr Laufsteg.
Wenn man so historisch zurückguckt, ist diese Hausfrauenideologie, die jetzt ja auch beispielsweise diese Tradwife-Bewegung propagiert, ein Projekt des 19. Jahrhunderts oder dann später auch im Westen Deutschlands zu einem dominanten Leitbild geworden ist oder eben auch USA und so weiter.
Ergänzt Elke Gaugele von der Akademie der Bildenden Künste in Wien. Im Mittelalter dagegen war die Hausfrau als Führungskraft dem Hausherren noch ebenbürtig. Erst das entstehende Bürgertum macht sie zur kostenlosen Putzkraft, während der Mann arbeitet.
So eine Biedermeier-Dame kann man sich vielleicht vorstellen mit so einem Schutenhütchen und auch immer so einem braven Mittelscheitel und so einem kleinen Gespitzenkriegelchen am Kleid. Und so viel anders sahen ja die deutschen Frauen dann eben auch nicht aus mit ihrer Schürze und ihren so ne hochgesteckten Haaren.
Figurbetonte Klamotten unterstreichen die Weiblichkeit der Hausfrau nach dem Krieg. Schmale Taille, ausgestellter Rock und Perlencardigan.
Eine Frau hat zwei Lebensfragen. Was soll ich anziehen und was soll ich kochen?
Sie stellen, wie viele Tradwives heute, Tadellosigkeit und Wohlstand zur Schau. Die gute Garderobe geschützt durch die damals noch wenig eleganten Schürzen.
Sie war ein Kleidungsstück, im Grunde völlig widersprüchlich natürlich zur High Fashion oder vielleicht auch nicht, die als so ein Kleidersatz getragen wurde, einfach weil es günstig war. Die konnte man dann eben auch günstig wieder ersetzen.
Die Prada-Marke Miu Miu schickte gerade eine ganze Schürzenkollektion über den Catwalk bei der Pariser Fashion Week. Speckige Rüschenschürzen aus Leder, hellblau geblümte Hausfrauenkittel über rotem Strickpullover, Schürzen als Kleid. Die Aufregung in den Medien war groß. Sendet Prada die Frauen zurück an den Herd? Wohl kaum. Schließlich gilt die Ex-Kommunistin Miuccia Prada als glühende Feministin.
Wo diese Inspiration herkam, nämlich von einer DDR-Fotografin Helga Paris, die eben gerade diese unglamourösen Alltagsmomente festgehalten hat von Fabrikarbeiterinnen in den Textilfabriken der DDR.
Meint Karl Tillissen vom Deutschen Modeinstitut. Gewürdigt werden so arbeitende Frauen, zu denen natürlich auch Hausfrauen gehören.
Die Schürze ist zurück. Na bitte. Und nun ist genug geputzt. Schluss damit. Noch mehr Echtzeitfolgen zu Scham oder über das besondere Verhältnis von Mensch und Tier etwa finden Sie in der Deutschlandfunk-App. Ich bin Mandy Schielke. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.